Was ist, wenn ein Forscher ein Sandwich macht?
Den habe ich jetzt schon mal irgendwo gehört. Aber ich habe die Antwort vergessen.
Dann ist es wissenschaftlich belegt.
Mm.
Liebreizen.
Extreme.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad Joke.
Wir sind Sarah
und Steff.
Karma! Das ist fucking Karma!
Ist mir jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist da, was mich ärgert.
Na!
Na!
Ach, Sarah!
Man soll ja nicht über ungelegte Eier reden, aber Leute, ich glaube, nächste Woche haben wir unter Umständen vielleicht ein neues Podcast.
Viel Konjunktiv.
Ein neues Podcast-Cover-Foto. Glaubst du, es wird was? Also gut, jetzt habe ich es eh schon angekündigt.
Es wird was. Endlich eigentlich das in der Badewanne, was wir uns vorgestellt haben. Deshalb ist ja eigentlich am Ende jedes Podcasts für uns das Geräusch des auslaufenden Wassers. Weil wir ursprünglich immer so die Badewannen-Talks gemacht haben.
Ja, Badewanne.
Nein, wir haben unsere Ideen
nackt
für
in der
die,
Badewanne, stimmt.
Genau, ab jetzt gibt es ja dann die Videos, Podcast-Videos dazu.
Die gibt es dann aber nur auf Onlyfans genau. Zum Anschauen. Das wäre ein neues Businessmodell. Man muss unternehmerischer denken.
Stimmt.
Ja.
Das sind ja auch die Sportler.
In China haben sie jetzt Onlyfans verboten, oder?
Echt?
Ja, haben wir irgendeine Schlagzeile aufgeschnappt.
Spannend.
Jetzt nutzt man das nur, solange es bei uns noch legal ist. Na, auf jeden Fall, am Samstag haben wir finally den Termin fixiert in einer sehr coolen Location, um unser neues Podcast-Cover zu shooten.
Und warum wir das auch machen, ist ja wegen dem Award. Und jetzt nochmal die Frage, könntet
ja,
ihr vielleicht
wegen dem Award,
jetzt
aber
wieder auf Pause drücken und kurz für uns voten?
Und am besten noch, heute ist Donnerstag, für alle, die jetzt in der Früh Donnerstag hören und für alle, die jetzt Freitag Vormittag auch noch hören, es geht nämlich nur noch bis Freitag
genau.
12 Uhr.
Zweimal
und dann
noch Vollgas voten.
Voting-Phase vorbei. Und wir schwören euch, wenn wir den jetzt gewinnen, dann war das wirklich das letzte Mal. Aber wenn wir nicht gewinnen, dann gehe ich halt nächstes Jahr wieder auf die
genau.
Eier.
Ich weiß nicht, also, wie die Chancen stehen, ich bin hin und her gerissen.
Ja.
Gibt mittlerweile echt viele Podcaster.
Ich würde
ihn
so gern einmal im Leben gewinnen. Das wäre so cool. Ja. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für euren Support. Und es wäre so cool, wenn wir uns den Preis einfach einmal im Leben echt holen könnten.
Ja, voll. Vielen Dank. Zweimal nur voten, bitte. Und dann lassen wir euch für dieses Jahr mal in Ruhe. Vielleicht für immer, vielleicht nur für dieses Jahr.
Jetzt sag mal ehrlich, Sarah. Weißt du eigentlich, wohin das Wasser fließt, wenn du duschst?
Ja, durch den Gulli halt einfach weg, aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht direkt in den Inn.
Genau. Und was passiert mit unserem Müll, nachdem wir den brav trennen zu Hause?
Ja, ich habe da so die Vorstellung, dass der ein schönes zweites Leben bekommt, aber so ganz genau erklären könnte ich es jetzt tatsächlich auch nicht.
Ja, und genau da kommen Kinder ins Spiel, weil Kinder, die stellen einfach solche Fragen, so wie unsere Mädels zu Hause.
Genau. Und das macht den Podcast Erklär's mir kinderleicht von der IKB so cool. Da moderieren nämlich Kinder selbst und fragen einfach nach.
Und Expertinnen und Experten erklären dann, wie Energie, Wasser, Wärme oder Recycling wirklich funktionieren. Sodass man es kapiert, auch wir Erwachsene.
Neue Staffel, neue Themen, alles rund um Kreisläufe. Also Dinge, die wir wirklich jeden Tag nutzen, aber sehr selten hinterfragen.
Und ich persönlich liebe ja solche Formate, die nicht einfach nur belehren, sondern auch neugierig machen.
Und bei denen man mit Kindern gemeinsam zuhören kann und sich danach denkt, ah, so ist es also.
Ja, der Podcast heißt Erklär's mir kinderleicht und den findet man überall, wo es Podcasts gibt.
Also unbedingt reinhören, abonnieren und gemeinsam schlauer werden, kinderleicht halt. Steff, was hat dich diese Woche beschäftigt?
Also hauptsächlich eigentlich die Themen, die wir jetzt danach besprechen. Aber
das zählt nicht,
das zählt
die
nicht.
Kategorie beschäftigt.
Ja, beschäftigt hat mich dann aber eigentlich nur unter Anführungszeichen, dass ich heute wieder gebucht bin als Kameramann auf Eislaufschuhe.
Mhm.
Und ich habe es letztes Jahr ja auch gemacht, es hat gut funktioniert. Und seitdem bin ich halt auch wieder nie wieder auf Eislaufschuhe gestanden.
Mhm.
Also es ist immer so ein bisschen Nervosität in meinem Kopf, ob es mir nicht mit der teuren Kamera dann wieder aufs Mal hat, so wie letztes Jahr war ja das.
Ich wollte gerade sagen, erzählst du die Anekdote vielleicht gleich?
Ja, eben mein glorreicher Auftritt, ich war zuerst eine Stunde früher schon da, ein bisschen trainiert, bin coole Runden gefahren. Und dann ist eben die Crew gekommen und die Kunden, dann stehen die da am Rand und ich fahre hin und mir hat es voll auf die Kosten. Ich hoffe, das passiert heute nicht. Und ja, morgen bin ich von Lockheim auf Ski, freue mich auch. Und das beschäftigt mich schon immer ein bisschen so, auch wenn das ich ja eh voll gern tue, aber es ist immer mit
bist
Nervosität
verbunden. Bist du dann, ich würde gerade sagen, bist du nervös?
Verbunden, also ein bisschen, also zumindest aufgeregt ist jetzt das bessere Wort, glaube ich.
Aber magst du dieses Gefühl?
Ja.
Also findest du das Gefühl cool?
Voll. Ich mag das voll gern, wenn ich vor einer Herausforderung stehe.
Nervositätsgefühl?
Ja. Ja, das ist nicht nervös, es ist aufgeregt sein.
Was ist der Unterschied?
Ja, nervös ist so, ich weiß, es kommt was auf mich zu, wo ich wahrscheinlich nicht erfolgreich abschließen werde.
Mhm.
Und aufgeregt sein ist ähnliches Gefühl, aber wo ich eher damit rechne, dass es Erfolg wird.
Mhm.
Ist so meine Definition.
Hm, spannend.
Also vor manchen Unitests war ich eher nervös. Und vor so anderen Drehs oder Sportsachen oder Darstellersachen war ich eher aufgeregt. Das ist nicht das
bei
Gleiche, finde ich.
Echt? Ja, bei mir ist das schon, ich würde sagen, das ist ein Gefühl. Und das, ich empfinde es als wahnsinnig unangenehm.
Aber du warst doch unterbewusst, was eher in die Hosen gehen könnte und was nicht, oder? Du weißt ja, was du kannst und was
aber
du nicht kannst.
Aber bei mir ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, es könnte eigentlich tendenziell komplett in die Hose gehen.
Nein, im Unterbewusstsein weißt du es, dass du gewisse Sachen, wo du vielleicht nervös bist, eigentlich weißt, okay, das werde ich schon können.
Ich hätte mich viel besser darauf vorbereiten können.
Es geht immer.
Oder wenn ich jetzt in deiner Situation stecken würde, dann wäre ich wahrscheinlich halt so nervös und würde mir denken, du bist so dumm, Sarah. Also ich habe dann immer so einen negativen Self-Talk, was echt auch nicht gut und gesund ist. Aber dann würde ich so mit mir reden und würde mir sagen, wieso bist du denn nicht öfter Eislaufen gegangen? Du hättest es viel besser üben können und dich viel besser darauf vorbereiten können. Und so würde ich mich dann selber voll unter Druck setzen und selber voll fertig machen.
Und ich denke mir, ah, weißt du was, die kochen alle nur mit Wasser.
Ja, das finde ich so bewundernswert. Oder ich habe gerade auch so dran gedacht, so letztes Jahr, also vor dem einen oder anderen Vortrag, das ist wirklich so ein Gefühl von Flucht eigentlich. Also am liebsten würde ich das Land verlassen, dann in so kurz vorher, weil da bin ich dann so nervös.
Aber es ist ja nicht schlecht, weil das fokussiert einen ja dann auf das Thema, das ist ja gut. Nur finde ich, für mich ist Nervosität nicht das Gleiche wie aufgeregt sein.
Ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das finde ich jetzt gerade richtig interessant.
Ich bin auch interessant.
Oh Gott.
Für die meistens nicht. Okay, Sarah, was hat die beschäftigt?
Ich wollte jetzt darüber nur reden. Aber warum ist es für mich so ein unangenehmes Gefühl? Weil ich habe ja auch eigentlich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Also eigentlich war es ja, aber wenn ich dann davor wahnsinnig aufgeregt bin, dass ich das super hinkriege und dass ich dann ein positives Feedback kriege und alles gut geht. Und ich habe diese Erfahrung gemacht, weil man sagt ja oft auch, das Gehirn braucht quasi, ah, du musst dich auch mal dem aussetzen und dann lernt dein Gehirn, ah ja, ich kann das.
Ja,
aber bei mir, ich habe das Gefühl, ist das nicht so. Ich bin jedes Mal davor wirklich wieder so, ich würde am liebsten meinen Bass schnappen und das Land verlassen.
Ja, aber du weißt ja, dass danach das Gefühl immer geil ist.
Das stimmt, das weiß ich auch.
Ja eben,
wo aber
ist das Problem?
Aber das vergisst
sie
wie.
Hey, was, es ist wieder der Fakt, was kann denn Worst Case passieren? Bei mir kann Worst Case passieren, dass die Produktion mich nicht mehr als Follow-Cam-Mann bucht. Aber dass die das wem anderen sagen, dass mich da aufs Maul hat, die Chance ist eh schon klein, also buchen mich vielleicht andere. Weißt? Ich bin ja kein Hochstapler, ich kann das ja zu 90% und
ja,
es kann immer
ja
passieren, dass
gut.
wem auf die Goschen hat. Dann ist ja einfach ein normaler
Fehler. Aber meine Angst wäre jetzt
Fehler.
Ja so, dass die Bilder nicht, also dass du zum Beispiel so schlecht warst oder das so verwackelt ist, dass du die Bilder dann nicht herkriegst und dass sie es einfach nicht verwenden können. Das wäre jetzt zum Beispiel meine Angst.
Ja.
Also ich würde es wirklich nicht kennen auf Eislauch, vielleicht auf Ski. Ich würde es nicht kennen. Sag
also es kann passieren, dass ich nicht die Needs und Vorstellungen vom Regisseur trifft. Das kann passieren.
Ja.
Weil der schaut sich das nach jedem Take an. Und dann sage ich, was kann ich anders machen? In meinem besten Können und Wissen und Gewissen. Aber wenn das nicht funktioniert, ja, dann hat er Pech gehabt. Dann hat er einen falschen Typen gebucht.
Mhm.
Dann kommt
dann
man
ist
auch
sein Problem, oder?
Ja, eigentlich schon. Ja, ist so.
Mhm.
Ein Regisseur, wie gesagt, muss ja eigentlich aussuchen, dass am Ende das Produkt so wird, wie er sich es vorstellt, mit der verfügbaren Crew, die er sich zum Teil ja selber aussucht.
Mhm. Ja.
Nicht nur, macht natürlich auch viel die Produktion, aber trotzdem. Ich habe ja für die Produktion schon zweimal das gemacht, das hat zweimal passt. Dann wird es jetzt hoffentlich ein drittes Mal passen, aber also man denkt jetzt,
ich weiß, dass du das kannst und ich weiß auch, dass du sehr gut auf Eislauf schon bist.
Ich werde dann nächste Woche berichten, wahrscheinlich hat es mit diesmal dann mit der Kamera. Nein,
jetzt
nicht.
Hör auf. Hauptsache, es geht im Park alles gut, das würde mich eher stressen.
Der Ski stresst mich dann wieder weniger.
Ja, aber ich finde ja immer krass, dann da so hinterher pfeifen und du musst ja schauen, was du für ein Bild einfängst und kannst ja gar nicht so drauf schauen, wie und wohin du fährst.
Doch, mit einem Auge.
Damals bist du halt einmal im Dunkeln in einen Zaun gefahren, hat sie fast aufgespießt.
War es halt dunkel.
Ja. Okay. Ja, na, interessant. Aber habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es bei dir zwei unterschiedliche Gefühle sein, weil bei mir ist es ein Gefühl. Und es fühlt sich immer wahnsinnig unangenehm an.
Probier das mal aufteilen, vielleicht hilft es. Oder kategorisieren.
Aber ich glaube, das, wenn ich weiß, also diese, was du jetzt als nervös bezeichnest, dem setze ich mich ja gar nicht aus. Weil ich mache ja nichts, wo ich das Gefühl habe, das kriege ich nicht hin. Ich
dann weiß, ist eh super.
Ja, aber trotzdem, warum kann ich mit dem Gefühl dann so schlecht umgehen?
Vielleicht fühle ich eh das Gleiche wie du und ignoriere es halt mehr.
Du verdrängst deine Gefühle? Ja,
so ein bisschen vielleicht.
Ja, ich werde nochmal drüber nachdenken. Ja. Ich hätte jetzt gerne eine Antwort auf diese. Ich habe gedacht, du kannst mir jetzt da eine Antwort drauf geben, auf diese Frage.
Ja, eher, dass, wenn du sagst, du bist eher in der Kategorie aufgeregt von mir, das ist ja voll was Gutes. Dann bist du einfach eigentlich nur fokussiert und unterbewusst bereitet dich dein Körper und dein Geist auf den Moment vor, wo du unterbewusst eh weißt, dass du das kannst. Ist ja gut.
Jetzt kriege ich auch schon so ein komisches Gefühl im Bauch. Naja.
Ja.
Okay. Das eine ist halt Komfortzone und das andere ist halt so ein bisschen dieses,
nur
wo man
wachst.
über sich selbst hinauswächst. Ja, spannend.
Was hat dich beschäftigt, Sarah?
Mich hat beschäftigt diese Woche, dass ich gern chillen lernen möchte.
Okay.
Das hört sich sehr komisch an, gell? Aber ich habe vor kurzem eine Insta-Story gesehen, einer Influencerin, die mag ich voll gern, Finding Melissa, die ist super lustig auch und die nennt sich CEO of Gemütlichkeit und sie ist dann auch für das ein bisschen kritisiert worden, also wirklich so, dass sie sich halt sehr viel dabei zeigt, dass sie sich wieder ins Bett legt und dann den Vormittag nur mal einen Kaffee im Bett trinkt. Und es ist ja irgendwie so ein bisschen unter Anführungszeichen verpönt, oder? Dieses Nichtstun und das zu zelebrieren und zu sagen, weil in unserer kapitalistischen Leistungsgesellschaft geht es ja darum, du bist halt eigentlich nur was wert, wenn du was leistest. So. Und wenn du halt nichts tust und vor allen Dingen als Frau, so empfinde ich das, nichts tust, dann bist du ja irgendwie nicht so viel wert. Zumindest ist das ein krasser Glaubenssatz von mir. Das haben wir jetzt ja in der Paartherapie ein paar Mal so erarbeitet. Und sie hat dann ein paar Nachrichten gekriegt von Leuten, die sich halt dann mit ihr vergleichen und die das halt voll triggert, dass sie halt einfach das so zelebriert. Und sie sagt halt dann Freunde, weiß ich nicht, die Kooperationen, der Content, das dreht sich halt nicht von selber. Also sie arbeitet natürlich sie nimmt da einen Podcast auf, die machen das glaube ich auch schon seit 5 Jahren.
Ja, und
also so,
bei ihr ist ja, wenn sie sich filmt beim Nichtstun, dann ist es ja Arbeit.
Genau, und dann schneidet sie es danach und ladet es hoch und eben. So weiter. Also es ist ja auch so, es wird halt als das gezeigt, aber es steckt ja Arbeit dahinter. Es ist natürlich nicht die härteste Arbeit, es ist nicht die wichtigste Arbeit auf diesem Planeten, es ist nicht irgendwie was, was unsere Gesellschaft zusammenhaltet, aber es ist am Ende des Tages trotzdem irgendwie Arbeit und wie gesagt, und das hat mir aber auf das gebracht, dass ich eigentlich heuer lernen will, das auszuhalten, einfach mal nichts zu tun oder einfach mal zu chillen und einfach mir mal zu erlauben, dass nicht jeder Tag, jede Minute meines Tages effizient genutzt werden muss, weil das habe ich so in meinem Kopf, was kann die denn halt eigentlich nur erledigen, was ich immer erledigen wollte und wie könnt ihr das jetzt reinpacken? Das heißt, ich packe mir eigentlich meine Tage, meine Wochen immer pickepacke voll.
Ja, ich eigentlich auch und ich muss das auch wieder lernen, weil was habe ich letztens gesagt mit, wenn ich mal eine halbe Stunde für mich habe, dann kriege ich echt fast ein schlechtes Gewissen, so quasi, ich muss jetzt ja was Produktives machen, ich kann ja nicht auf der Couch liegen und ein Buch lesen.
Mhm. Du hast es auch in einer anderen Form und früher hast du das immer krass mit Sport aufgefüllt, oder?
Ja, genau.
Aber dieses, weil da hatten wir früher schon viel Streit mit dem, wenn wir mal wirklich in den Tag gelebt haben, dass du dann wie einen Stresskrieg hast, so jetzt ist eigentlich ein verlorener Tag, weil du keinen Sport gemacht hast oder nicht am Berg warst.
Eine
oder
unserer
so.
Mädels ist ähnlich. Die ist auch, für die ist auch ein verlorener Tag, wenn man einmal nicht vor der Tür war.
Ich habe heute gesagt, weil sie machen jetzt, wir haben sie zu unglaublich vielen Sportkursen angemeldet.
Sie wollten aber auch.
Sie wollten und einer davon ist auch Schwimmen, was ich voll wichtig finde. Deswegen ist es jetzt gleich wieder der vierte Kurs in diesem Semester. Aber der ist mir auch persönlich sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich heute gesagt, zu ihr, weil ich hole sie später vom Kindergarten ab und dann habe ich so gesagt, Ma, was machen wir denn heute, das Wetter ist voll schlecht, chillen wir einfach ein bisschen daheim. Und dann war sie so, nein, das ist viel zu langweilig, ich möchte das nicht. Und ich war dann schon so, boah.
Die ist da ein bisschen wie ich.
Oh, Kinder sind so ein Spiegel. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, dass es aber auch so ein Frauenthema ist, sich das zu erlauben, weil man eben so ein bisschen, es gibt ja immer was im Haushalt zu tun, da muss die Wohnung, also ich habe auch, wenn ich das so bei meinen Tanten irgendwie auch manchmal so sehe, die haben dann auch so das Gefühl, sie müssen dann halt immer putzen zum Beispiel, weil wenn das Haus nicht picobello oder die Wohnung picobello sauber ist, dann könnte man ja denken, die Frau hat ihr Leben nicht im Griff oder so, oder den Haushalt, das ist ja auch eine so andere Generation. Und ja, deswegen ist es so ein bisschen mein Ziel und ich weiß noch nicht so genau, wie ich es hinkriege.
Das hat auch unsere Paartherapeutin zu dir gesagt. Ja. Du machst jeden Tag eine halbe Stunde nichts da.
Das wird nichts sagen, eine halbe Stunde.
Wie viel hat sie gesagt?
Eine halbe Stunde kriege ich innerlich gar nicht. So.
Was hat sie gesagt? Wie lang?
Ja, ich glaube 10 Minuten.
Hat sie nicht eine halbe Stunde
gesagt? Hat sie eine halbe Stunde
gesagt? Ich glaube.
Eine halbe Stunde ist unfassbar lange.
Ja.
Kennst du diese Challenge auf Instagram,
eine Stunde wo die auf Leute, Sessel sitzen.
Ja, also da setzen sich Leute mit einem Timer hin und man darf nichts machen, man muss in die Luft starren. Also du darfst nicht irgendwie was hören,
nicht schreiben,
genau, nichts. Du sitzt einfach nur da eine Stunde lang und tust nichts. Das wäre eigentlich eine Challenge für mich wirklich.
Ja. Und das nur im Wald.
Ja. Das muss man erstmal wieder aushalten lernen, gell? Sich nicht Dauer zu beschäftigen, beschallen.
Das ist bestimmt gut fürs Gehirn.
Es ist ja eine Form der Ablenkung eigentlich. Ja.
Yes.
Das hat mich beschäftigt.
Okay. Ich habe nur zwei Beobachtungen.
Bitte.
Eine ist, ich mache ja jeden Tag Frühstück und mache für die Kaffee. Und einmal, ich glaube es war am Wochenende, habe ich die gebeten, machst du mal dann auch einen Kaffee, weil du merkst ja oft nur einen zweiten.
Ich mache dir sehr oft
auch
einen
bin
Kaffee.
So nett und macht er oft auch einen zweiten. Und da warst du mal die für uns einen Kaffee gemacht haben. Und dann habe ich gefragt, machst du mir auch noch einen zweiten? Und hast du einfach, nachdem du dir den überlassen hast, mit dem verbrauchten Pulver in der Siebträgermaschine nur mal draufgedrückt und mir einen Espresso überlassen. Und der war so grausig, weil es einfach ein wie abgestandenes Kaffeewasser war. Und dann gibst du mir den allen Ernstes und meinst, ich check's nicht.
Ich mein, das war ein Sozialexperiment.
Ja genau, du warst einfach zu faul.
Ich wollte einfach nur testen, ob du wirklich einen Unterschied schmeckst.
Ja, das war einfach grauselig.
Und ein bisschen weit zu faul, das Pulver nochmal zu tauschen. Und ich dachte, ach,
das checkt er ja nicht.
Das merkt er doch bestimmt. Ja, du sagst
der
Kaffee-Noob. Genau, du sagst ja, dass der Kaffee eigentlich nicht schmeckt. Du trinkst nur wegen mir Kaffee. Und dann denke ich mir manchmal so, wenn ich dann sage, ich mache mir nur an.
Obwohl man oft vorkommt, bei mir wirkt Kaffee auch nicht.
Ich sage dann oft, ich mache mir nur einen zweiten Kaffee und dann sagst du, ach so, ja gern, dann nehme ich auch einen. Aber eigentlich sagst du, du trinkst nicht gern Kaffee. Dann denke ich mir immer so,
wenn ich
alleine
daheim bin, trinke ich keinen.
Ja eben.
Ja, aber ich trinke trotzdem aus Gesellschaft.
Das ist
gleich
genau
wie ich trinke alleine daheim kein Bier. Aber wenn ich irgendwo in Gesellschaft bin und die trinken auch Bier, dann trinke ich auch eins.
Warum?
So, für mich ist das was Gesellschaftliches. Aber ich brauche Kaffee oder Bier nicht, um mein Leben zu bewältigen.
Das heißt, wenn jemand eine Familienpackung Chick mitbringt, dann rauchst
dann
du auch.
Ja, mit, ja.
Hä? Aber hast du keine eigene Meinung?
Hä, sicher. Aber es ist voll nett, wenn man was zusammen macht.
Ich finde das voll
deswegen
nervig.
Deswegen haben, glaube ich, die indigenen Völker Friedenspfeifen gehabt und so. Da hat einfach jeder in der Runde mitpfeift. Pfiffen. Pfeift.
Pfiffen.
Geraucht.
Aber ich finde das irgendwie nervig an dir, weil immer wenn ich mir dann irgendwas mache oder so, dann sagst du, was machst du da? Heute in der Früh habe ich mir Kollagenpulver angerührt und gerade das nicht da angesagt hast, du bist da, Glas.
Ja, ich bin sehr genügsam. Ich darf wahrscheinlich jeden Tag in der Früh noch Brot und Wasser trinken, wie so ein Insasse im Mittelalter. Ja. Aber wenn es was Besseres gibt, gern. Aber ich brauche es nicht. Aber in Gesellschaft voll gern. Wenn ich glaube, Millionär, also voll viel Geld hätte, ich tat wegen denen nicht viel anders leben, glaube ich.
Also, du darfst klar, so viel mehr Geld für Essen ausgeben.
Ja, das schon, aber nicht, wenn ich allein daheim bin, da ich mal wegen dem trotzdem nicht irgendwas.
Aber das ist Faulheit bei dir.
Ja, oder Genügsamkeit. Oder Genügsamkeit. Ja, oder Faulheit. Ja, aber du bist noch nur fauler, du machst mir keinen Kaffee. Du ich machst es nur für
sehr,
dich selber.
Also du musst es jetzt richtig stellen, ich mache dir sehr oft einen Kaffee. An dem Wochenende war es dann echt ein bisschen witzig. Und dann, wenn du dahergekommen bist und mich dann so gefragt hast, das war schon sehr lustig.
Ja. Okay.
Ich fand's sehr lustig.
Ich habe nur eine kurze Beobachtung. Bitte? Ich habe jetzt zum zweiten Mal, und heute warst du auch bei mir im Auto daneben, eine Frau gesehen, die unterwegs in die Arbeit war oder weiß nicht wohin. Und die hat immer so einen Zylinder auf und so Jacken wie ein Kaminkehrer an und auch so schöne Verschnörkelungen. Und ich weiß nicht, ob sie ihr Style ist oder ob sie echt Kaminkehrerin ist, aber ich denke mir immer, wenn ich die sehe, das bringt Glück. Es ist irgendwie voll nett, die zu sehen. Also falls irgendwer die kennt in Innsbruck, schöne Grüße, finde ich cool. Sieht man nicht oft, den Style, aber finde ich irgendwie cool.
Aber
Zylinder und, wie nennt man das, Jackal?
Ich weiß nicht, das ist so, ein Joppal.
Ja, das ist irgendwie cool.
Ich habe sie auch vorher gesehen, aber ich war dann so, Steff, sie ist keine Kaminkehrerin. Ich glaube, es ist
aber
einfach nur ihr
Glück.
Style.
Ich glaube, sie bringt Glück.
Sie bringt dir Glück halt. Aber ich habe das vor kurzem auch gehabt, dass wir so aus dem Fenster geschaut haben und dann sagt Amas, Mama, schau mal da drüben, der Mann am Dach, der war echt der Kaminkehrer und da haben wir auch voll gefreut.
Doppelglück halt schon.
Ja, und in der alten Wohnung hat dann auch nochmal der Kaminkehrer geklingelt und ich war zufällig daheim und hat dann mal einen Kalender gegeben. Denke ich mir so, yes. Glück fürs neue Jahr. Ja, das Feuerpferd ist wieder Glück. Yes.
Yes. Man sieht immer das, was man sehen will.
Ja. Ich habe eine Beobachtung, die ich gerne diskutieren möchte. Oder diese. Eigentlich ist es eine Frage, aber es ist auch eine Beobachtung. Und zwar, ich habe eine Insta-Story darüber gemacht, dass wir unsere Medikamente im Bad lagern. Und ich habe ehrlicherweise vergessen, meine Freundin zu fragen, wo der Mann Apotheker ist, wo die Medikamente lagen. Denn ich habe sehr, sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, dass man Medikamente auf keinen Fall im Bad lagern darf, weil die Temperaturen zu hoch und die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Und ich war so, in meiner Familie werden Medikamente über Generationen im Badezimmer gelagert.
Bei uns auch.
So, oder?
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Ja,
aber
es
anscheinend
steht auf den Packungen schon oben bei Zimmertemperatur im dunklen Lagern, steht, glaube ich, meistens.
Im Bad ist ja auch dunkel unterm Tag.
Ja.
Das ist kein Licht, also kein Fenster.
Wenn das gut verpackt ist, wahrscheinlich ist es kein Problem.
Schon, oder?
Ja, ich glaube schon, sonst wärst du nicht jetzt so alt geworden.
Aber ich bin manchmal da auch so bei Medikamente, dass ich mir dann denke, keine Ahnung, das ist jetzt zwar vor 5 Jahren abgelaufen, aber wird schon noch wirken.
Das ist wahrscheinlich wie bei Milch, oder? Die kannst du 2 Tage nach dem Datum auch noch trinken meistens.
Ja, 2 Tage, aber manchmal ist es halt wirklich so Jahre.
Keine Ahnung, ich glaube, wenn das so luftdicht verpackt ist, Ibuprofen-Tablette oder so, wieso soll die Wirkung verlieren? Wo soll das hin? Und sonst ist halt eine Placebo-Pille auch wurscht, oder?
Ja.
Ja, also keine Ahnung, bin kein Mediziner
aber
oder Apotheker.
Schreibt mal gern.
Kommentare gern.
Die Frage habe ich mir sowieso beim Umzug also gestellt. Wo lagert man eigentlich Sachen? Wo haben jetzt so normale Menschen zum Beispiel, ist auch so eine Frage, wo haben alle Leute ihre Schuhe?
Ja, Bord.
Na, aber ich mag zum Beispiel keine Schuhe, Straßenschuhe oder so, im Kleiderschrank haben. Und wir haben jetzt ja auch
das tut ja auch keiner, oder schon?
Weiß ich nicht, manche haben das dann schon so, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie in ihrem Schrank nur unten so ein Schuhfach haben. Dann gibt's halt das, dass man es im Hausgang irgendwie hat oder vor der Tür. Aber das waren wirklich so Fragen, die mich krass beschäftigt haben. Wie kann ich das jetzt eigentlich in so einer großen Wohnung, in der wir jetzt leben, ich will nicht wieder dasselbe Problem haben, dass ich immer das Gefühl habe, wir haben zu wenig Platz. Ich möchte einfach intelligenten Stauraum haben. Ich mag ja nicht, dass überall, also gut, jetzt sind alle Schuhe nur in die Boxen, also in die Umzugskisten. Aber wo verstaut man diese Sachen?
Also bitte Feedback für die Sarah, wo lagert man
Medikamente
und
Schuhe?
Also
die Lebensmittel
sei
mir bewusst.
Für Schuhe einfach halt in der Garderobennähe, oder? Oder im Keller, die
also
nicht lang oder nicht oft braucht.
Wo lagert man Putzzeug? Lagert man das eher in der Küche?
Ja,
lagert man das im Badezimmer?
Je nach Platz, oder? Wenn du da eine Besenkammer hast, da natürlich,
ja,
oder?
Ja, das ist
aber
logisch,
haben wir ja nicht da.
Ja.
Ja, dann halt in irgendeinem Kastel, oder? Ist nicht so tragisch.
Ja, aber
Bad,
wo?
Nee, macht Sinn, weil was putzt man am öftesten? Bad. Na, da ist nicht
ja, du
im Wohnzimmer.
Nicht, Steff.
Ich auch. Ja.
Und dann habe ich ein Fettnäpfchen der Woche mitgebracht. Das ist jetzt ein nicht so ein großes Fettnäpfchen, aber es war mal wieder so ein Kommentar à la Sarah. Wir waren letzte Woche bei der Premiere des Innsbruck Winter Dance Festivals und es wurde das Stück Carmen aufgeführt. Und ich wurde eingeladen von der Tirolerin und war dann mit meiner Mama und zwei Freundinnen. Wir haben voll den netten Abend gehabt und es gab ein bisschen Prosecco. Wir haben uns dann schön Prosecco hinter die Binde gegossen. So. Also es war echt ein lustiger
Was
Abend.
Was heißt eigentlich hinter die Binde
gießen? Hinter die Binde gießen. So
ist
hin
die Binde?
Das Gesicht, glaube ich.
Ach so.
Nein, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall war dann nur eine Bekannte oder ich kenne sie halt so vom Sehen und wir haben dann halt so ein bisschen so Smalltalk-Situation und dann war halt Pause in diesem Stück und wir stehen halt da gerade so, um quasi unsere Gläser nachzufüllen und dann sag ich halt so, na, es ist wirklich immer toll, die Stücke von diesem Tänzer und Choreografen und dann sag ich halt so, ja, und jedes Stück ist also anders. Das ist so, ja.
Ja, es ist auch jetzt ja anderes,
ja, es ist
Sarah.
Ja, immer andere Inszenierung, immer anderes Stück und so. Wow, es war jetzt ein wahnsinnig cleverer Kommentar. So,
aber stimmt. Schön, dass es dir auffällt.
Ja, genau. So,
das voll. Letzte Jahr war nicht Carmen, sondern
Jahr war nicht
Turandot.
Carmen.
Keine Ahnung.
Ja, egal. Ich weiß schon gar nicht mehr, was letztes Jahr war, aber ich war dann danach, also wow, es war ein sehr intelligenter, qualifizierter Kommentar.
Sag mal Turandot.
Turandot?
Ja, ist nicht.
Das war unsere, was unsere erste, na stimmt gar nicht, Romeo, Julia und Romeo war unsere erste
Julio, Julia und Romeo?
Julio.
Julio,
Julio
und Romeo.
Und Romeo.
Okay.
Ja, das war mein kleines Fettnäpfchen der Woche.
Okay.
Ja. Ich hab
lustig.
Lustig. Vielleicht war es mit Prosecco ein bisschen lustiger.
Ich glaube, man muss dabei gewesen sein.
Das sagst du immer zu meinen Sachen, die ich erzähle. Ich habe Steff vor kurzem mal gefragt, ob er findet, dass ich eine lustige Person bin. Und dann hast du mich so angeschaut und gesagt so, manchmal.
Es geht. Bin ich lustig?
Es geht.
Okay.
Aber ich glaube, du selber findest die unglaublich lustig.
Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, oder?
Ja.
Man soll sich selber lieben. Wir lernen doch alle.
Liebst du dich selber?
Ja.
Lieben, wirklich.
So wie selber umarmen.
Ja.
Schon?
Voll schön.
Das ist aber eine komische
Nein, was? Aber
Vorstellung.
Es ist voll
irgendwie
schön.
So komische,
warum ist es komisch?
Na, eine komische Frage, aber.
Nein, es ist keine komische Frage. Es ist eigentlich voll die wichtige Frage.
Ja, stimmt schon, ja. Wohl. Aber du meinst, in dem Sinne behandelst du dich selber so, wie du auch gern behandelt werden willst. So, oder?
Na, eher so, wie denkst du über dich selber? Also wie
ja, da denke ich eigentlich schon grundpositiv. Auch wenn ich weiß, es passt viel nicht. Das, denke ich mal, ist Part vom Menschsein.
Mhm.
Also ich denke eigentlich grundpositiv von mir. Auch wenn ich weiß, es dann nicht alle rund um mich herum, aber ist mir egal.
Ja, ist voll gut. Hab ich nicht.
Wieso?
Ich habe kürzlich ja mit einer Bekannten drüber geredet, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich mich ganz gut selber akzeptieren kann.
Mhm.
Aber dieses Wort Liebe finde ich sehr groß. Dass ich jetzt sage, ich liebe mich selber, ist mir nur eine Spur zu groß. Und dann haben wir auch drüber geredet, weil sie dann gesagt hat, ah echt, ja sie, warum? Und so, ja, weil ich wirklich sehr, sehr kritisch mit mir selber bin.
Mhm.
Das bist du nicht.
Doch, schon. Ja, eben Liebe, sag ich ja, ist ja ein großes Wort, oder?
Mhm.
Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Ja. Ich liebe ja die.
Ja, aber das sagen ja viele, aber man muss immer dieses Müssen. Man sollte, man darf, man kann. Na, man muss sich zuerst selber lieben, bevor man jemand anderen lieben kann. Mhm.
Ist ja auch so, man soll auf sich selber immer reinen.
Ich
liebe
die auch, aber wenn ich mich selber nicht liebe. Nein. Aber weißt du, was ich meine? So,
ja.
Sich selber so zu akzeptieren, das ist schon so ein Prozess und irgendwie.
Ja, der geht auch auf und ab, so wie alles
ja,
andere.
Ja, auf und ab und auch irgendwann nimmt man sich halt dann so, man weiß, wer man ist, was man darstellt, aber irgendwie eben, lieben ist sehr riesig, das Wort, finde ich, in dem Zusammenhang. Nur.
Ja.
Und sie hat auch gesagt, sie liebt sich selber. Und gedacht, boah, voll schön, wenn man das über sich sagen kann. Würde ich auch gern sagen können. An dem Punkt möchte ich gern kommen. Also, ich will nur aufgeregt und nicht mehr nervös sein.
Ja?
Und mich selber lieben. Und chillen.
Gut. Gute Vorsätze. Lernen. Mhm. Ich finde, du bist nah dran bei allem.
Findest du?
Ja.
Okay. Wenn du das
jemand,
findest.
Na, jemand, der das sagt, ist, ja, sagt es heute, aber trotzdem, keiner hat keine Selbstzweifel. Das ist, glaube ich, gelogen. Keiner ist 100% zu jeder Zeit mit sich selber zufrieden. Das glaube ich einfach nicht. Und das ist auch okay.
Ich glaube es nicht. Ich glaube, es gibt so Menschen, die einfach so wenig reflektiert sein, dass sie gar nicht darüber nachdenken.
Vielleicht, aber auch nicht in jeder Phase.
Nein, nicht in jeder Phase. Aber die halt das dann einfach so wegtun, überspielen, diese Gefühle gar nicht zulassen.
Und glaube ich gar nicht. Es ist jeder immer im Stillen mit sich
beschäftigt.
Ja.
Ja, möglich.
Aber wie das nach außen so wirkt.
Ja, kann schon sein.
Jeder meint ja von sich selber, er ist natürlich ein Guter, aber man kann das und das besser machen. Ich glaube, so denkt grundsätzlich fast jeder. Glaube ich. Ja. Okay. Du hast ganz viele Bezugnahmen zu eigentlich unserem Hauptthema mitgebracht, stimmt das?
Nein, nicht ganz. Und zwar, davor ist es wirklich so, dass uns eine Profisportlerin geschrieben hat, dass sie, also es gibt zwei unterschiedliche Aspekte, die sie gern angesprochen hätte. Und zwar das eine ist, weil wir ja drüber geredet haben, quasi über die Lindsay Vonn und ihre Verletzungen und auch ihren Startplatz bei Olympia. Du hast ja da ein bisschen so kritisch auch drauf geschaut und gesagt, muss das sein in dem Alter noch? Und es ist ja auch in die Social Media Kanäle und so weiter sehr heftig diskutiert worden, hat sie eigentlich da jemand anderen dann den Startplatz weggenommen und sie sagt halt, die Hörernachricht erzählen, bevor wir uns deine Meinung dann dazu anhören. Sie sagt ja, dass es halt von außen immer natürlich irgendwie leicht ist zu sagen, ja, es wäre Zeit, dass dann ältere SportlerInnen irgendwie Platz machen, damit Jüngere dann auch die Chance haben, aber dass das halt im Leistungssport einfach auch extrem egoistisch ist, weil man ja oft auch nur ein kleines Zeitfenster hat. Jetzt bei der Lindsay Vonn ist das jetzt was anderes, aber es gibt halt viele Sportler, die halt dann diese Leistungen vielleicht nur zu dem Zeitpunkt gerade aufrufen können und da schaut jeder nur auf sich, weil es geht am Ende des Tages auch um super viel Geld, um Sponsorenverträge, um Prämiengelder und so weiter und natürlich ist es einem dann bis zu einem gewissen Grad sozusagen gesagt, egal, was mit den anderen ist, so ungefähr, sondern da geht es halt darum, dass man den eigenen Starterplatz dann verteidigt und im Sport ja, da ja die Leistung bewertet wird, ist es ja dann gar keine subjektive, sondern wirklich ja objektive Entscheidung. Die Besten kriegen halt dann die Startplätze und das lässt sich ja im Sport jetzt sogar feststellen. Und wenn die Leistung dann halt nicht mehr erbracht wird, kriegen ja ältere Sportlerinnen auch die Startplätze nicht mehr. So, das ist so der eine Punkt.
Voll, gerade da dazu, ich habe ja eh gesagt, da sie ja bewiesen hat, sie ist trotzdem nur die Weltspitze, ist es ja eh nicht umstritten oder darf es gar nicht umstritten sein. Wenn sie besser fährt wie die 10 Jahre Jüngeren, ist es ja okay.
Ja.
Ich habe ja dann das auch nur mit dem Hirscher verglichen, wo das halt nicht so war und da weiß ich nicht, eben.
Er hat ja dann eh aufgehört.
Genau, ja. Und dann ist ja eh okay. Probieren darf es ja jeder, wenn er es schafft oder sie das schafft. Mega. Nur für sich als Sportlerin kann man es entscheiden. Ich weiß nicht, ob es bei ihr dann, wie bei vielen anderen Sportler, wirklich nur so ums Geld gegangen ist oder nur ums eigene Ego. Keine Ahnung.
Das haben wir ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass sie sogar gesagt hat, es ist nicht ums Ego gegangen, sondern sie liebt es einfach so sehr.
Ja, ist ja eine gewisse Form von Ego. Sie tut am liebsten Skifahren, oder? Alles andere ist ja wurscht. Ist ja voll cool. Dass sie eine Leidenschaft einfach echt in dem Alter und nur so gut. Ist ja mega. Leider hat sie ja echt jetzt einen gestörten Sturz gehabt.
Also ich glaube, jetzt ist nochmal. Ich glaube,
dass das Bein nicht weg ist, oder? Haben wir gelesen. Voll krass.
Sogar auch dieses Compartment-Syndrom gehabt, wo so krasses Trauma im Bein ist, eben, dass die Amputation, glaube ich, im Raum gestanden ist. Also voll heftig.
Größten Respekt, dass ihr quasi eben das Risiko, das auch immer nur wert war. Manche fahren ja auch in einem gewissen Alter ein bisschen defensiver, sie nicht.
Na, weil sie ja, sie hat ja, glaube ich, auf Instagram drüber gepostet und gesagt, dass sie am Start gestanden ist und einfach alles gegeben hat und auch das in Kauf genommen hat, dass es eben so ausgeht, wie es ausgeht, und sie bereut es aber auch nicht, dass sie, und das ist ja genau eigentlich eine Leidenschaft. Ja, das ist
ja genau Sport, ja. Cool. Ja.
Und dann geht sie noch ein bisschen drauf ein, und zwar zu dem ganzen Thema, wie eigentlich diese Startplätze bei Olympia auch vergeben werden. Und ich wusste das gar nicht. Wusstest du das, dass sich alle Olympia-TeilnehmerInnen, also alle Sportlerinnen, die einfach dort hinwollen, die müssen sich einer sportmedizinischen Untersuchung unterziehen? Das wird eben vom österreichischen Komitee verlangt, dass man eben so einen sportmedizinischen Test IOC irgendwie abgibt, genau.
Ich habe irgendwo gelesen, der IOC schreibt es nicht vor, aber es ist also ein Verbandsthema.
Also sie hat es jetzt so formuliert, dass es schon vorgeschrieben ist und dass man es abgeben muss. Und sie hat kritisiert, dass Frauen eine gynäkologische Untersuchung verpflichtend abgeben müssen und Männer aber im Vergleich dazu eben keine urologische Untersuchung oder sich dem unterziehen müssen, und dass sie halt da einfach auch Fälle kennt von Sportlerinnen, die einfach zum Teil nur nie Geschlechtsverkehr hatten und dann aber trotzdem diese Untersuchungen machen haben müssen, wahnsinnige Angst davor gehabt haben. Und dass sie hat halt gesagt, sie findet es wahnsinnig unfair, dass das halt wieder mal ungleich ist. Also dass Männer diese Untersuchung nicht brauchen, aber bei Frauen sehr wohl eben ein gynäkologischer Befund auch mit angefordert wird. Und das Gleiche ist auch, so wie das in Österreich ist, dass halt viele Profisportlerinnen entweder beim Bundesheer oder bei der Polizei eben angestellt sein. Und wenn man eben beim Heeressport ist, dann muss man sich eben dieser Musterung unterziehen. Ich meine, ich kann da nicht mitdrehen, ich war nie bei der Musterung. Du hast die Musterung machen müssen. Mhm. Und sie hat gesagt, auch dort ist es wieder so, dass Frauen eben eine gynäkologische Untersuchung haben. Und
aber
sie
da Männer auch, also da hat auch jemand dein Geschlechtsteil angeschaut.
Aber keine Prostata-Untersuchung, oder?
Kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber...
Naja, Prostata-Untersuchung würdest du dir erinnern können.
Ja, das nicht. Aber zumindest, glaube ich, einen optischen
Aspekt. Ja, du hast halt die Hose herunterlassen müssen. Ja, aber es hat, also es war keine Untersuchung dann, oder?
Weiß nicht. Aber es hat das gegeben. Das war quasi bei der Musterung immer so lustig. So. Jetzt werden da die Hoden angeschaut. Ja, ich kann mich noch erinnern. Ja. Ich weiß nicht, die sind alle wie heute 19, 18.
Auf jeden Fall, auf was sie hinaus wollte, dass sie eine Sportlerin kennt, die dann unglücklicherweise genau zu diesem Zeitpunkt der Untersuchung oder der Musterung ein Scheidenpilz hatte, was einfach bei Frauen voll oft und voll leicht vorkommt. Also jede Frau, die schon mal ein Scheidenpilz gehabt hat, war es, dass es weder mangelnde Hygiene ist oder sonst was, ist ja keine Geschlechtskrankheit, sondern den kannst du im Schwimmbad holen, den kannst du auf unsauberen Toiletten holen oder einfach, wenn man sich zu stark mit Duschgel oder was wascht oder Antibiotikum nehmen muss und so weiter oder durch Medikamente, dann kann einfach da die Scheidenflora irgendwie gestört sein und dann holt man sich halt sowas. Und die hatte eben so ein Scheidenpilz und hat dann, war daraufhin untauglich, weil sie das eben hatte, konnte ein Jahr dann quasi nicht zum Heeressport. Der hat man irgendwie dadurch so ein bisschen den, ja, ihre sportliche Karriere ein bisschen verbaut oder halt zumindest irgendwie Steine in den Weg gelegt mit dem. Und sie hat das halt wahnsinnig kritisiert, dass es halt bei Männern einfach nicht der Fall ist.
Ja, eben, also ein Mann mit einer Geschlechtskrankheit, der, weil er nicht kontrolliert wird, könnte trotzdem antreten.
Kriegt trotzdem den Platz und hat vielleicht
Syphilis. Das finde ich absolut wieder, ja, das macht gar keinen Sinn.
Na eben.
Das ist auf jeden Fall schon wieder ungerecht. Ich habe nur nachgeschaut, warum es sein kann, dass eher Frauen Gutachten machen haben müssen. Ich habe kurz gemerkt, weil vielleicht manchmal Schwangerschaften verheimlicht worden sind, könnte sein. Dazu habe ich gar nichts gefunden. Das zweite ist aber, ich habe gelesen, anscheinend in den 60er Jahren haben sie manchmal für so Großveranstaltungen Männer probiert, als Frauen auszugeben, um gut abzuschneiden. Also es ist eigentlich im Sinne der Fairness für einen Frauensport gemacht worden. Ist sehr umstritten generell, solche Untersuchungen. Heutzutage geht es dann mehr um Testosterontests, weil quasi eine Frau, die sich als Mann ausgibt, viel Glück, das ist wie eine offene Kategorie. Weißt? Aber ein Mann, der sich als Frau ausgibt, ist schwierig bei einem Wettkampf. Das war, hab ich gelesen, ist in den 60er Jahren ein Grund gewesen, warum sie die Frauen untersucht haben vor Wettkämpfen.
Aber dann müssten ja Männer trotzdem auch. Da müsste man halt einfach sagen, ja, nein, man schau, muss ja komplett.
Denken Sie, eine Frau, die sich als Mann ausgibt, viel Glück, ist ja anatomisch schwierig.
Ja, umgekehrt, ich verstehe schon deinen Gedanken, sein. Aber trotzdem.
Das ist leider, was ich gelesen habe. Ich bewerte es nicht, ich sag's leider.
Ich finde auch, ich verstehe die Gefühle, die sie jetzt dazu hat, dass sie das als absolut ungerecht empfindet, weil denke ich mir auch, wenn ich, keine Ahnung, Skifahrerin bin und warum muss sie einen gynäkologischen Befund offenlegen? Was ja,
keine
geht,
Ahnung, vielleicht
was geht die das an? Weil ich, was, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, das hat irgendwas mit meinem Bewegungsapparat zu tun oder mit der Wirbelsäule oder die Knie oder keine Ahnung, dann lasse ich mir es einleuchten.
Ich denke mal, es ist wieder irgendwas Veraltetes. Wahrscheinlich kannst du es heutzutage einfach mit einem Bluttest, einem Verpflichtenden für Mann und Frau machen. Wo man eh alles rauslesen kann. Da kann man Testosteronwert rauslesen, denn das Hormon, ob man schwanger ist. Ich glaube, es ginge wahrscheinlich auch einfacher.
Ja, klar, ich würde gerade sagen, du brauchst keine gynäkologische Untersuchung, genau. Um festzustellen, ob eine Frau schwanger ist.
Wahrscheinlich das herkommt. Wo wahrscheinlich wieder was Veraltetes, wie so ein Schulsystem, was halt nie wer geändert hat.
Ja.
Weißt du, wie eine Gynäkologin zur anderen sagt?
Na.
Gynäkologin.
Aber generell ist dieses Thema wirklich so diese strukturellen Probleme, die es halt in der Gesellschaft auch gibt, die gibt es halt auch im Leistungssport und da zieht sich's wieder durch. Und ich finde halt, wenn schon eben bei Frauen so gynäkologische Untersuchungen durchgeführt werden, dann sollte es bei Männern aber auch so sein, dass sie eben dann eine urologische Untersuchung, beziehungsweise müsste man dann ja auch abchecken, hey, hat der vielleicht irgendwelche Geschlechtskrankheiten, hat der vielleicht Genitalwarzen, keine Ahnung. Ja, also es gibt bei Männern auch solche Themen, die halt einfach nur überhaupt nicht behandelt werden.
Wenn, dann will ich die Gründe wissen, wenn ein Grund ist, quasi um Chancengleichheit in der Frauenkategorie zu erzielen, dann okay, aber eine aufgrund von Scheidenpilz auszuschließen, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Das hat überhaupt nichts mit der sportlichen Leistung zu tun. Was soll da oder was hat das mit der Sportart zu tun? Gar nichts.
Vielleicht gibt es irgendwen, der zuhört und da Infos für uns dazu hat oder Bezug nehmen kann, weil ja, wir haben da jetzt nicht so richtig gefunden, woran es liegt, aber eben, wie du sagst, vermutlich irgendwie.
Ja, also ich habe nur gesehen, Männerkategorie wird als offene Kategorie gesehen, quasi kann jeder mitmachen. Frauenkategorie wollten sie ja in die 60er Jahre zumindest, habe ich da gelesen, eingrenzen, dass da nicht sich Männer reinschmuggeln.
Ja, ich glaube, dass das irgendwie eine Ausrede ist. Also,
keine Ahnung, ich sage nur, was jetzt auf die Schnelle.
Frauenkörper sind halt generell einfach so, dass, wie soll ich sagen, die Gesellschaft denkt ja, dass man über Frauenkörper einfach anders verfügen und anders bestimmen kann. Und das geht für mich wieder in derselbe Richtung, dass da einfach Carsten hat, ja, na, bei Frauen, da schauen wir nochmal ganz genau nach. Aus welchen Gründen auch immer. Und bei Männern
vielleicht
eben
ist das, vielleicht ist da was dran.
Eben, ich
vielleicht
weiß es auch nicht.
Vielleicht aber ein Stück weit, um es fairer zu machen. Wahrscheinlich beides. Ich glaube, also, ich habe keine Einschätzung. Ich sage gleich, was ich gelesen habe. Vielleicht weiß jemand da draußen, ist besser.
Ja. Mir regt es auch auf. Also sie hat auch gesagt, sie kann sich ziemlich drüber aufregen. Voll. Und
das mit Scheidenpilz, also das verstehe ich voll.
Naja, generell, warum muss ich mir als Frau der Untersuchung aussetzen, wenn es nichts mehr beim
Sport
zu tun hat?
Machen.
Ja, genau.
Ja, genau.
Das waren auch ihre Worte und ich fühle das sehr, also ich glaube, ich würde es auch aufregen.
Voll. Und ich glaube mittlerweile, wie gesagt, würde es wahrscheinlich echt einfach reichen, wenn einfach alle einen Bluttest machen. Was werden da sonst untersucht, würde mich interessieren.
Ja, oder einfach alle so Untersuchungen. Das schadet ja eh nicht. Warum, was denn, Frauen schleift man irgendwie auch oder Mädels mit sehr jungen Jahren zum Gynäkologen, was ja gut ist, dass man regelmäßig diese gynäkologischen Untersuchungen macht. Früher ist halt einfach krass früh dann die Pille verschrieben worden. Also du hast Regelschmerzen, ja, dann nimm die Pille, wird's besser.
Ja,
also
genau.
Die Pille war halt das Allheilmittel gegen alles und ich glaube, da kann man nur viel mehr aufklären. Und bei Männern letztendlich auch, wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch viele Geschlechtskrankheiten, die dann irgendwie unentdeckt bleiben und so weiter. Also bei Männergesundheit ist es ja eher tabuisiert, oder? Und
eine Prostata-Untersuchung
macht man ab, ich weiß gar nicht, ab 40 oder so ist es empfohlen, oder?
Glaube
ich, alle paar Jahre. Ich weiß es auch gar nicht genau.
Ich war noch nie beim Urologen.
Ja.
Beim Gynäkologen schon mit dir. Aber ich war noch nie beim Urologen.
Oder gerade eben auch das Thema HPV-Impfungen, wo, ich meine, da mache ich jetzt gerade auch viel Aufklärungsarbeit und da Kampagne
kann
dazu.
Kann auch der Mann übertragen.
Genau, dass halt auch vor allen Dingen Jungs und Männer sich ja impfen lassen, weil sie genauso Träger dieses Virus sein können und selber dran erkranken können, aber es vor allen Dingen auch weitergeben können. Und ja.
Ja.
Ja, okay, gut.
Aber vielleicht, es würde mich voll interessieren, wenn da jemand
Einblicke hätte. Aus dem Sportbereich. Und dann haben wir ein Thema mitgebracht, das die österreichische Tiroler Medienlandschaft, Bergsportlandschaft wahnsinnig beschäftigt hat.
Ja, auch weltweit.
Eigentlich sogar weltweit. Es fand jetzt letzte Woche der Prozess am Innsbrucker Landesgericht, glaube ich, statt. Landes- oder Bezirksgericht?
Landesgericht.
Über den tragischen Tod einer sehr jungen Bergsteigerin, die mit ihrem Lebenspartner gemeinsam auf den Großglockner wollte und er sie dann zurückgelassen hat und sie dann dort leider erfroren ist. Und er wurde jetzt schuldig gesprochen. Und wir haben jetzt gerade vorher, vor einer Stunde oder so, über die Medien erfahren, dass er Einspruch erhoben hat. Mhm. Und quasi auch das Urteil, den Prozess, ich kann diesen Juristen-Slang mir nicht merken, aber was, es war
Nichtigkeit,
oder? Gegen Urteil und was war noch? Und Schuldspruch, genau.
Ich glaube, ja, er plädiert halt einfach nur quasi, dass er
Deutsch,
unschuldig ist und geht
dass
gegen
er Fehler
das
im Prozess
Urteil,
passiert sind,
Berufung
genau.
ein, quasi, weil er ist nicht damit einverstanden, dass er schuldig gesprochen ist, so glaube ich.
Ja.
Also jetzt mal Hyperkraftfachwissen juristisch gesehen.
Auf jeden Fall haben wir heute so ein bisschen dieses Thema nochmal mitgebracht. Wir wollten das nochmal so ein bisschen aufdröseln, unseren Senf nochmal dazugeben. Aber auch, wo ich mir die Frage gestellt habe und du hast ja dann auch Fakten mitgebracht, das Thema Berge und Bergsport wird unglaublich gehypt, bis zum gewissen Teil romantisiert, vielleicht sogar unterschätzt. Ich finde ja auch dieser Innsbruck-Hype, der irgendwie so die letzten Jahre irgendwie aufkommen ist, so dieser Lifestyle, der für uns, ja, muss man einfach, es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber einfach so völlig normal ist, wenn man hier aufgewachsen ist, dann ist es einfach so, ja, das ist mein Leben, was ist daran besonders, weil man es einfach gar nicht anders kennt, dass irgendwie das nicht normal ist, dass man, weiß ich nicht, arbeiten geht und um 5 Uhr nur irgendwie auf eine Alm gehen kann oder nur Radl fahren gehen kann oder klettern gehen kann. Das ist halt einfach so dieses Leben in den Bergen, was ja einfach wahnsinnig besonders ist und für viele Menschen einfach so ein Sehnsuchtsort einfach darstellt. So wie für mich ist das erst Meer. So, wenn ich mir denke, ich gehe arbeiten und dann kann ich danach nur ans Meer gehen. Das wäre jetzt für mich so das Pendant dazu, wo ich mir denke, boah, wie besonders ist das eigentlich? Und was ich mich aber frage, ist, ob quasi dieser Hype und dieser Trend um die Berge, also auch mit diesem Trailrunning, ob das nicht teilweise einfach komplett unterschätzt wird, dass einfach so viele Menschen ohne großartige Vorkenntnisse, ohne großartige Ausbildungen in die Berge gehen, aber die Gefahren einfach nicht kennen oder wissen, wie sie es einschätzen müssen. Und das ist auch ein ziemlich großes Thema bei diesem Prozess gewesen, weil ihm ja eben 9 Fehler jetzt von der Staatsanwaltschaft irgendwie auch vorgeworfen werden. Und da dann die Frage, hätte er es wissen müssen oder eben nicht? Und ich glaube, gegen das geht er jetzt ja auch nochmal selber vor.
Weil er hat keine Ausbildung.
Er ist kein Bergführer und
Skiführer.
Genau, er hat keine Ausbildung.
Alpenvereins Wanderführer, ich glaube gar nichts.
Genau, er hat halt einfach nur viel Erfahrung und deswegen wird ihm halt quasi auch von der Staatsanwaltschaft so diese Führerschaft, also in dieser Gruppe, die sie waren, also diese 2 Personen, war er einfach der Erfahrenere und deshalb hatte er mehr Verantwortung getragen, auch für sie. Und ich frage mich halt einfach, ob einfach das nicht krass unterschätzt wird, so mit diesem Hype um die Berge.
Ja. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Das Urteil vom Richter, da ist ja ein Satz immer so hervorkommen worden, was sein Resümee war. Und es ist genau das, was ich davor gesagt habe in der vorletzten Folge, glaube ich.
Ja, weißt wir haben noch? Schon mal Bezug genommen auf dieses Thema.
Er hat alles falsch gemacht, aber er ist kein Mörder.
Mhm.
Und genau das Gleiche hat der Richter auch quasi als Resümee gesagt. So viel zum Ausgang. Also, ob er sie auf dem Gewissen hat, oder wie man das nennen will, zu einem gewissen Teil halt ja, weil er halt alles oder vieles falsch gemacht hat, was man nur falsch machen kann. Ich habe auch vorher mit dir kurz geredet, mir ist einmal was Ähnliches passiert, oder? Ich bin ja mal abgestürzt, 150 Höhenmeter, war mit einem Kollegen unterwegs. Normalerweise hätte ich mir alles brechen müssen oder ich wäre tot gewesen. Bin dann da unten gelegen. Mein Kollege war nur oben am Gipfel und hab den angerufen. Hey, mir geht's gut, du kannst fahren. Ich kletter da langsam wieder rauf. Treffen wir uns im Gasthaus unten im Skigebiet. Er hat gesagt, ja, okay, passt. Bist du sicher? Ich sag, ja. Wenn's mich beim, weil ich einen Milzriss gehabt hätte oder was auch immer, beim Aufklettern, wenn ich bewusstlos wäre, wieder runterfallen und dann tot bin, wäre er dann schuld? Wahrscheinlich ja. War ich ihm danach BS? Nein, weil ich hab's ja geschafft, zum Glück. Er hat mich unten getroffen, war meine schlimmste Nacht danach da schlafen, weil mir alles weh hat, aber ich hab nichts Groberes an Verletzungen gehabt. Hätte er einen Hubschrauber rufen müssen und zu mir sagen müssen, bleib da unten liegen? Ich weiß es nicht. War so eine Extremsituation. Ich bin in einem Adrenalinschock. Sie waren das wahrscheinlich auch immer wieder mal, weil sie haben gewusst, okay, es sind ja nur noch 50 Höhenmeter zum Gipfel, Bade voll am Sand, keine Ahnung. Also Menschen, die nie in einer extremen Situation waren, können das nicht
beurteilen.
Es geht einfach nicht.
Da stimme ich dir absolut zu. Das muss ich jetzt wirklich so sagen, weil ich auch viele so feministische Einordnungen gesehen habe von...
War ja...
Und da muss ich einfach auch sagen, wer keine Bergsport-Erfahrung hat, der kann einfach da gerade leider nicht mitreden. Wo ich allerdings schon mitgehe bei diesen Takes, ist einfach, dass der Bergsport eine extrem patriarchal geprägte Szene ist, wo feministische Einflüsse es nach wie vor nicht wirklich hingeschafft haben, in meine Augen vielleicht so, die streifen manchmal so, aber dann biegen sie ja sofort wieder ab. Also meine Erfahrungen ist, dass das einfach auch so eine sehr männerdominierte Szene ist,
ja,
wo Schwäche zeigen, wo umdrehen, Hilfe holen, halt wirklich auch so nur wirklich, wenn es ums Überleben geht. Und da muss ich natürlich schon sagen, absolut, da gehe ich hundertprozentig mit. Aber ich finde, man kann sich von außen, wenn man nicht in der Situation steckt oder gesteckt ist zum Glück, nicht ein Urteil erlauben, wie man selbst gehandelt hätte.
Weil zum
Dafür gibt es jetzt ja das Gericht oder die Gerichte, die jetzt eigentlich darüber urteilen müssen. Und ich glaube, das ist ja auch das Spannende an dem ganzen Prozess. Wie geht es jetzt aus und wie beurteilen es jetzt wirklich Gerichte? Aber er ist ja wirklich zum Teil international als Mörder hingestellt worden, als hätte er sie halt darauf geschliffen und wollte sie umbringen. Ich meine, es gibt schon diesen komischen Fakt, dass Ex-Freundin dann noch als Zeugin aufgetreten ist, die gesagt hat, er hat sie auch schon mal da oben allein lassen.
Ja, er wird menschlich nicht die beste Person sein, keine Ahnung, ich kenne den nicht persönlich.
Ist jetzt auch schwierig zu urteilen, aber halt schon so dieses, und ich kann mir das irgendwie auch voll gut vorstellen.
Vielleicht haben sie gestritten und ich weiß es ja nicht, was mit der Ex-Freundin war, keine Ahnung.
Man wird es ja nie wieder rausfinden. Ja. Wahrscheinlich wird nur noch Sei-Version geben zu dem Ganzen, aber so dieses, ja, stell die nicht so an, es geht schon, wir schaffen das. Es ist schon so dieses Pushen, ich kenne das ja auch, also wir waren nie in solchen extremen Situationen, aber so diese Situation, dass ich das Gefühl habe, das ist meine Grenze und man muss dann halt aber auch weitermachen und dieses gepusht werden, was einerseits cool sein kann, wenn man über seine Grenze geht.
Genau, ich wollte gerade sagen, wie cool ist es dann, wenn man es zusammen geschafft hat?
Ja.
Das ist dann immer cool. Aber wenn sowas rauskommt, natürlich.
Wir haben das in der letzten Folge ja auch schon mal so ein bisschen behandelt. Wir wären immer in so einer ähnlichen Konstellation unterwegs gewesen, oder? Ich
wäre immer verantwortlich gewesen.
Genau.
Ja, ich bin ja ausgebildeter Skiführer nur dazu.
Ja.
Also da gibt es gar keinen
Diskussionspunkt.
Ja, genau. Also ich wäre zu 100% schuld, wenn mir zwei Skitour gehen und dir was passiert.
Aber ich werde es auch nie vergessen, deswegen kann ich das schon irgendwie so nachvollziehen, obwohl wir nicht auf dem Gipfel, nicht in dieser Extremsituation, dass man diesem Wind ausgesetzt ist und wo es echt ums Überleben geht, aber auch wo wir beide in Pakistan waren auf 4000 und wo du plötzlich diesen wie so ein Leistungsabfall und ich habe gewusst, ich muss jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen und dann habe ich mich plötzlich verantwortlich gefühlt und wo ich dann auch irgendwie gesagt habe, ich glaube, wir müssen da abbrechen und es war richtig schwer, das zu entscheiden und auch das zu kommunizieren, weil du hättest ausgehalten, du hättest, glaube ich, einfach da und weiß ja nicht, was dann genau passiert wäre, aber ich war dann diejenige, die halt dann wirklich gesagt hat, wir müssen runter. Und ich habe aber auch über Höhenkrankheit und so mal ein bisschen was auf der Uni gehört, so nebenbei, aber und ich weiß noch, wie schwer das eigentlich war, in dem Moment zu sagen, na, stopp, jetzt wird, also Abbruch. Mhm. Und dann da runter zu gehen und wirklich, also ich weiß noch, die eine Nacht, wo du dann, ich meine, das erzählen wir dann oft so ein bisschen, wir lachen dann darüber, aber das war, für mich war das schon irgendwie dramatisch. Ich habe mir echt da die Frage gestellt, was sage ich deine Eltern dann, also ja. wenn du das jetzt nicht überlebst und weil, keine Ahnung, mit deinem Lungenödem, wie lang geht's? In
Pakistan.
Ja. Und ich weiß noch, die eine Nacht, wo ich wirklich neben dir gelegen bin und immer wieder gehorcht habe, ob du ja nur atmest, wo du dann nur noch geröchelt hast. Also
voll, das ist wieder was anderes, aber ja.
Genau, aber dieses
Entscheiden. Aber du siehst das Entscheiden dann, und das war noch nicht einmal irgendwie eine Notlage, wo einer kurz vorm Erfrieren ist. Also du hast ja nur agieren können.
Weißt? Ja, du bist nur selber runtergegangen, genau, du hast zwar dein Gebäck nicht mehr tragen
alles
können, aber
auch noch leichter, ja. Und ist trotzdem für dich schon schwer gewesen. Was halt er falsch entschieden hat, sind eben die ganzen Sachen. Ich war mit dir zum Beispiel, obwohl du auch gut drauf bist, nie im Winter schon mal einen Großglockner gegangen zum ersten Mal und auch nicht über den Stühlgraten. Ich war mit dir einen Normalweg gegangen. Why not? Weißt du, vielleicht war sie ja gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Das sagen das, ja zum Beispiel auch ihre Mama,
ja,
hat auch gesagt,
sie war ja
auch
gut,
dass sie eben eine sehr willensstarke Person war und ja, auch, dass sie selber entschieden hat und dass es nicht so war, dass er über sie verfügt hat oder Entscheidungen, ja, für sie getroffen hat.
Genau.
Das aber ist, glaube ich, auch wichtig so fürs Bild. Und trotzdem gibt es ja dann einfach in diesem Gefüge Dynamiken.
Ja, aber wenn du hast mir gestern noch so ein Influencer-Video gezeigt, wo irgendeine deutsche Influencerin, die noch nie in die Berge war, ich meine, man sieht es einfach über das Urteil, so quasi, sie ist dann am Seil gehängt, wie komisch ist das? Sie ist, er hat nicht mehr beschreiben können, an welcher Position er sie zurücklassen hat. Ja, fuck, das ist keine Ahnung. Vielleicht hat sie probiert, nur 10 Meter weiter gehen, ist dann gestürzt und ins Seil gefallen. Vielleicht hat er, also der ist ja auch voll am Sand gewesen nach 24 Stunden. Nicht, ich will den nicht in Schutz nehmen, aber ich weiß oft auch nicht nach einer Tour, wenn wir uns nicht an den Weg gehalten haben, wenn ich danach in die Map schaue, wo sind wir gleich aufgegangen? Das ist voll schwer danach zu beschreiben. Wo war das, wo wir Pause gemacht haben? War das da? Nein, da war es doch in der anderen Rinne. Das ist auch als erfahrener Alpinist nicht immer ganz leicht und schon gar nicht in Extremsituationen. Mhm. Das ist einfach ein Fakt. Und ja, ich bin, also was der Richter entschieden hat, bin ich 100% d'accord. Was jetzt passiert, dass er da jetzt Berufung einlegt, weil er sich als komplett unschuldig sieht, keine Ahnung, was das bewirkt, macht das für ihn das besser oder schlechter, keine Ahnung. Aber weil voll viele Kommentare waren, was, der kriegt nur bedingt, der wird nicht mehr eingespart. Es hat null Sinn, so einen Menschen einsparen. Der ist ja jetzt in der Gesellschaft draußen nicht eine Gefahr für seine Mitmenschen. Mhm. Der ist ja kein Pädophiler oder kein Vergewaltigter oder irgendein Mörder, der umherläuft, sondern ist einfach ein Alpinist, der sich überschätzt hat, seine Partnerin überschätzt hat, eine Fehlentscheidung nach der anderen gemacht hat und das war das Resultat. Das haben wir eh schon mal gesagt. Aber wenn da irgendwelche...
Mein Fakt ist schon, dass einfach, es ja, hat ein Menschenleben gekostet.
Eben. Also ich finde das so eigentlich okay, weil viele gesagt haben, das muss jetzt ein Präzedenzfall werden, dass da mehr Sicherheit, das bringt nichts. Das bringt nichts, den einsparen, wegen denen ändert sich am Bergsport nichts. Im Gegenteil hat sich der Bergsport, weil ja Menschen, oder du hast ja vorher gesagt, der Trend, oder? Da kommen wir jetzt ja hin. Ich habe eine Studie vom Deutschen Alpenverein ausgesucht. Es sind absolut mehr Unfälle passiert in den letzten Jahren, aber es sind viel, viel mehr Leute unterwegs. Und es sind dann relativ gesehen, ist das Risiko und die Häufigkeit von Unfällen nicht gestiegen. Das heißt, die Leute sind gleich oder teilweise sogar besser unterwegs wie vor 15, 20, 30 Jahren, weil es besseres Equipment gibt, auch was Lawinen betrifft und so. Es gibt mehr Kurse, die Leute informieren sich mehr wie früher. Also es gibt bessere Vorhersagedinger, was Lawinenwarndienste und so betrifft. Also der Trend ist allgemein ein guter, das glaube ich, darf da jeder Experte sagen. Nur sind so Sachen wie der, manchmal gehen damit Leute dann wieder respektlos um, weil es ja Freiwillige gibt wie Bergretter, die dann eigentlich durch ein idiotisches Verhalten in die Berg in Gefahr gebracht werden.
Mhm.
Und das ist natürlich
jetzt
nicht okay.
Jetzt gerade wieder wie letztes Wochenende. Ich meine, es ist bei uns in Tirol einfach so eine krasse Lawinengefahr gerade. Und es wurde dann am Wochenende sogar zweimal dieser AT-Alert ausgelöst, der ja eigentlich gar nicht für Lawinen jetzt irgendwie gedacht war, sondern wirklich für Naturkatastrophen. Und ich weiß gar nicht, wo das noch wahrscheinlich auch, wenn irgendwelche geopolitischen
Katastrophen eigentlich
auftreten, dass dann halt die Menschen sich in Sicherheit bringen können. Und der ist in Tirol eben ausgelöst worden und dann halt trotzdem, dass halt Leute halt einfach voll ins Gelände fahren und das halt voll unterschätzen. Und da hat es jetzt auch wieder ein paar kritische Stimmen einfach von BikeretterInnen gegeben, die ja dann einfach gesagt haben, das ist einfach so leichtsinnig und man bringt einfach Menschen damit in Gefahr. Also nicht nur sich selber, sondern halt auch diejenigen, die dann losgehen, um die versuchen zu retten.
Und ich glaube, so Leute gehen in die Alpen auch mehr Risiko ein, als jetzt zum Beispiel, wenn die auf Expedition in Pakistan wären. Da weißt du, es holt die keiner. Da bist du schon mal, glaube ich, vorsichtiger. Und da bei uns ist oft so das Credo bei allen Leuten, die ein bisschen unerfahren sind, ah ja, was ist jetzt eine Not? Kommt der Hubschrauber und holt uns aus oder kommt die Bergrettung? Das ist eine scheiß Einstellung. Also du musst deine Tour schon so planen, dass du es zu jeder Zeit, wenn irgendwas passiert, abbrechen kannst und selber den Marsch nach Hause schaffst. Weil bei uns ist egal wo du bist, in den gesamten Alpen, in einem halben Tag, bist du wieder in der Zivilisation. Außer es ist was ganz Krasses wie Wetterumschwung oder was auch immer und du kommst nicht mehr vor und zurück. Aber im Allgemeinen ist man ja in einer relativen Infrastruktur, die gut ist, unterwegs. Ja.
Aber ich finde schon auch so diese Bewegung auch so Richtung Trailrunning und so, dass, ich meine, da kann einfach auch voll schnell, oder man kann irgendwie jetzt auch bei uns auf der Nordkette irgendwie rauflaufen und oben ist der Wetterumschwung, dann kannst du da oben auf einmal plötzlich schneien anfangen. Also und
der
so,
bei so Trailruns auf die Zugspitze ist einer erfroren, weil was passiert ist, da ist umgefallen und eingeschnitten worden und dann war nach 20 Minuten war das zu spät. Also sowas passiert halt immer wieder. Also Leute begeben sich in die Natur und müssen schon mal wissen, da kann was passieren.
Ja.
Das sind die objektiven Gefahren. Das lernt man halt bei jeder Ausbildung. Du kannst das alles so gut wie möglich bewerten. Es bleibt immer ein Restrisiko von objektiven Gefahren. Das ist Wetter, Lawine, Steinschlag, was auch da alles dazu gehört. Das, was du nicht beeinflussen kannst. Die Tageszeit, wo du zu einer gewissen Passage durchgehst, wann du auf einen Schnee abfährst, bei so Firnfahrten im Frühjahr, wo am Nachmittag die Nassschneelawinen abgehen, in der Früh ist aber noch alles schön gefroren, dann Firn's auf, da muss man abfahren, es ist um 10 oder 11 und wenn du um 1 abfährst, ist es spät. Also es gibt halt voll viele Sachen, die man weiß und trotzdem bleibt immer ein Restrisiko. Aber eben, wenn zum Beispiel da die eine gesagt hat, ja, sie sind auch viel zu spät losgegangen, stimmt auch alles. Was ich glaube, was die zwei gedacht haben, sie haben ja das Board und die Ski mit. Der Abstieg hätte aber auch nicht so lange gedauert, weil sie ja gefahren wären. Das sind dann statt 4 Stunden gleich mal nur 1 Stunde. Ich glaube, das sind alles so kleine Faktoren, die sehe ich immer.
Das ist gar nicht thematisiert worden, oder? Das ist überhaupt nicht aufgekommen,
genau. Das hat mich auch gewundert, weil ich dazu denken, ja okay, wir sind schon spät dran, aber wir haben eh die Ski mit, sind wir ja voll schnell wieder unten. Weißt, da spare ich mir ja 4 Stunden Abstieg, die Kraft habe ich dafür zum Aufgehen.
Aber das haben wir ganz viele Bergführer, die ja immer wieder dann als Experten zu Wort kommen sein.
Haben das auch nicht gesagt, gell?
Es hat niemand gesagt, eben eigentlich wirklich nur den Fakt, dass es gibt dieses Frühstücksplatzl, oder? Das ist so dieser Einstieg, glaube ich, oder?
In den Studiengrad. Ja, da wo man sagt, wenn man bis dahin 3 Stunden braucht
ist
oder
es
länger.
Gut, aber wenn du länger gebraucht hast, steht da anscheinend auch sogar eine Tafel. Ich meine, du warst da, ich nicht.
Ich bin in Stühlgrad eingegangen, ich bin nur...
Nicht? Ich habe gedacht, du bist in Stühlgrad.
Nein, ich bin bei Stühlgrad links vorbei, über das Leitl, hinten haben wir uns wieder runtergeseilt und dann sind wir die Meierl-Rampen, das ist eine Eisrampen und dann oben den Westgrad.
Okay.
Ist eigentlich ein bisschen schwerer, glaube ich. Ja. Also der Stühlgrad ist quasi der zweitschwerste Weg, glaube ich. Es gibt den Normalweg, dann den Stühlgrad und dann gibt es noch voll viele andere Routen auf der Nordseite, also bin ich mal reingegangen. Meierl-Rampen hat es geheißen.
Weiß ich noch, das hast du mir damals geschrieben, da haben wir nur, haben wir nur gedatet.
Und das aber hätte ich zum Beispiel mit dir nicht gemacht.
Also generell, wenn ich mir, ich habe jetzt auch nochmal ein YouTube-Video dazu angeschaut, wenn ich mir dann auf die Vorstellung, man sieht ja die Snowboard-Boots an und er in die Skitouren Ski, diesen Grat, also es ist so, boah. Also es schaut extremst anstrengend aus.
Voll, wir haben sowas aber auch oft gemacht und da war immer, der Kumpel war immer der Snowboarder und der hat sich immer ein bisschen schwerer tun, weil mit Steigeisen ist natürlich eine harte Sohle viel besser wie eine weiche. Und das ist natürlich auch nicht so cool. Es gibt mittlerweile auch Boots beim Snowboarden, die auch eine harte Sohle haben für genauso alpinistische Touren. Keine Ahnung, was Jan gehabt hat. Vielleicht waren sie auch nicht top ausgerüstet.
Ja. Snowboard-Boots. Und das ist ja ihm auch zum Verhängnis gemacht worden. Das finde ich halt auch so dieses Thema, dass man halt wirklich die entsprechende Notfallausrüstung dabei hat. Und auch nochmal echt so, da habe ich mir gedacht, ja, das fängt im Kleinen an, dass man halt echt, aber wenn man nur auf eine kleine Bergtour macht oder auch nur auf den Gipfel geht, weiß, dass man halt einfach entsprechendes Wetter gewandt mit hat, dass man aber auch Erste-Hilfe-Set dabei hat, dass man auch wirklich eine Rettungsdecke eingepackt hat. Dass
ich muss
wenn
mit
einer,
selber an der Nase nehmen, das habe ich nicht immer dabei.
Eben, das war ich auch nochmal so, wo ich gedacht habe, ja, das ist wirklich auch nochmal so und deswegen finde ich es schon auch wichtig, dass dieser Fall diskutiert wird und dass man drüber nachdenkt. Und ich glaube, viele denken sich halt dann eben, also ja.
Ja, das habe ich zu dir auch schon mal gesagt. Wir haben echt teilweise, wenn wir so eine Tour gemacht haben und haben nur einen Paragleiter mitgehabt, ja, lass mal einen Helm und das Erste-Hilfe-Backtel da. Ja. Ist ja nur Gewicht. Weißt, ist nicht intelligent.
Ist nicht intelligent.
Aber machen halt Leute. Man ist sich des Risikos bewusst. Aber wenn da was passiert war, hätten sie uns wahrscheinlich auch zerrissen.
Ja. Und auch nochmal zu dem Fall von dir, wo du wirklich runtergestürzt bist. Ich meine, du hast gesagt, du warst nicht sauer, aber...
Meine Mama ist auf den Heid nur sauer.
Ich wollte gerade sagen, und auch eigentlich der Fakt, dass du nicht ins Krankenhaus gegangen bist, die nicht durchchecken hast lassen. Also so viel Glück, wie du da eigentlich gehabt hast, das ist wirklich unglaublich, weil, wie gesagt, du hättest ja leider irgendwie eine kleine innere
Blutung,
Verletzung haben müssen. Und das ganze Thema war anders ausgegangen. Und dann, wie gesagt, eigentlich hätte er zu dem Zeitpunkt auch schalten müssen, sagen müssen, wir holen jetzt irgendwie Hilfe. Aber ich finde halt eben gerade dieses, ich weiß nicht, wo ich, und das ist total ein banales Beispiel, ich bin mit einer Freundin alleine, weil normalerweise bin ich immer auch mit erfahreneren Leuten am Berg gegangen, also mit dir oder auch mit Studienkollegen, wo ich wirklich gewusst habe, die kennen sich aus und ich bin eigentlich immer der Gewackel, der hinterher geht. Also ich merke mal keinen Weg, ich dackel hinterher. Mhm. Für mich ist es unfassbar anstrengend, sogar wenn ich am Berg vorgehe, weil ich eigentlich nicht auf den Weg schaue und auch nicht auf die Orientierung, sondern nur der Person hinterhergehe. Ganz krass eigentlich. Und dann war ich mit einer Freundin und ich habe damals Antibiotikum genommen, weil ich ein paar Tage vorher eine Blasenentzündung gehabt habe. Und die war an dem Tag nicht schwindelfrei. Und wir wären auch Richtung Ruhmer Spitze und da gibt's auch an zwei Stellen, die ausgesetzt sein. Ich habe mich nicht drüber ausgesehen. Ich weiß nur, dass sie auch bis zum gewissen Grad ein bisschen sauer war, so warum schaffen wir das jetzt nicht? Da sind uns nur zwei Mädels entgegengekommen, die dann irgendwie, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt gerade umgedreht, die dann so waren, boah, wir sind ja so krass. Dann hat es bei ihr auch angefangen, so am Ego zu knacksen. Mhm. Und sie war dann auch fast ein bisschen wie sauer auf mich und ich habe mir dann gedacht, na, ich habe mich halt einfach nicht drüber ausgesehen. Aber dieser Moment, die Entscheidung zu treffen, das an deinem Partner zu kommunizieren oder deiner Partnerin zu sagen, ich glaube, es ist halt keine gute Idee, ist echt richtig, richtig schwierig. Und dann muss nur mal schwieriger sein, dieser Punkt, wo du dann sagst, jetzt rufen wir die Bergrettung, jetzt brauchen wir einen Heli.
Voll.
So,
die wollten sich wahrscheinlich die erst Borde nicht die Blöße geben, dann hat es ja das Telefonat gegeben mit dem Alpinpolizisten. Er hat wahrscheinlich nicht gesagt, bitte helft uns.
Ja, weil deshalb er sagt, er glaubt, dass er einen Notruf abgesetzt hat.
Ja, und der Alpinpolizist schaut, dass das nicht aufzeichnet haben. Mhm. Aber der Alpinpolizist hat gesagt, nein. Und das glaube ich dem auch. Und wahrscheinlich so nur ein bisschen durch die Blume so, wir schaffen das wahrscheinlich schon, braucht es nicht kommen. Und wahrscheinlich auch da bei dem Telefonat auch noch das Ego mit dabei. Nein, das schaffen wir schon. Auch wenn er eigentlich unterbewusst vielleicht gewusst hätte, es war gut, mehr Hilfe kommen zu lassen. Mhm. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, was da jetzt wieder rauskommt, wenn er sagt, er geht da Berufung ein, aber im Allgemeinen bin ich da echt sehr bei dem Richter gewesen. Der hat sogar meine Worte fast benutzt.
Das
der vielleicht
auch
da unseren Podcast kocht.
Der Richter auf jeden Fall, nehme ich auch an, dass der da reingehört hat und sich gedacht hat, der Agersteff, was sagt der dazu?
Das war ein super Sachverständiger, den hätten wir mal buchen müssen.
Es waren sogar zwei Sachverständiger.
Ja?
Anscheinend.
Ich glaube ja, oder vielleicht noch mehr, oder?
Aber
nein, das ist keine leichte Aufgabe,
da Sachverständiger
sein. Mir regt ein
bisschen auf an dem ganzen Social-Media-Dings gerade, dass da wird jetzt so aufgeschrien und es ist unfassbar traurig, die Frau ist gestorben und es ist ein Menschenleben, das ist schlimm, was da passiert ist.
Da muss aber jetzt da jeder Lawinenabgang vor Gericht.
Na, aber da schreien die Leute und dann denke ich mal, aber bei wirklich, wenn eine Frau versucht, irgendwie einen sexuellen Übergriff, sexuelle Belästigung, wenn es darum geht, jetzt auch Epstein und die ganzen in Form von wirklich Kindesmissbrauch oder so, hey, wo sind denn alle? Wieso sind wir nicht da so laut und so gescheit und so wichtig? Da ist halt wirklich so, wo ich mir dann denke, die Leute können wirklich gescheit eingesperrt und absolut bestraft und nicht so, man ist aber echt ein sehr mächtiger Mann. Bist du sicher, du kannst es jetzt nicht behaupten, weil dann zerstörst von dem das Leben. Also von diesem Bergsteiger, und ich will ihn auch absolut nicht für seine Entscheidungen in Schutz nehmen oder verteidigen, aber sein Leben ist bestimmt irgendwie...
Ja, es ist nicht leichter geworden,
genau.
Aber lasst ein Leben, der ist keine Gefahr für die Gesellschaft. Schaut's hin, wo echt Leute, ja, wo unsere Kinder vielleicht in Gefahr sind, weil absolut gestörte Menschen unterwegs sind.
Ja.
Von teilweise, wo man es weiß.
Mhm.
Wo es jeder weiß und nichts tun wird. Eben, sowas regt mich dann auch extremst auf.
Ja.
Nehmt doch eure Stimmen her für was Sinnvolles und nicht für was, wo ich keine Ahnung hab's.
Aber vielleicht, mich interessiert es eh, ich habe ein paar wirklich von Leuten, die ich kenne, die jetzt da auch unter den Beiträgen irgendwie kommentiert haben. Also vielleicht sehen wir es auch irgendwie komplett falsch, aber würde mich echt interessieren, weil ich finde es irgendwie auch nicht okay, wie der medial zerrissen wird, weil es ist kein Mann, der am Femizid gemacht hat. Er hat falsche Entscheidungen getroffen und es hat ihr Leben gekostet. Das ist unglaublich traurig, aber ich sag jetzt, und eigentlich hat es ja der Richter auch so bestätigt, ja, das wollte er nicht. Er wollte die nicht umbringen.
Na,
und
hätte er anders machen können.
Er hat auch, ich glaube, in seinem Eingangs, wie sagt man denn,
Plädoyer.
Nein, na? Plädoyer macht der Anwalt, oder? So. Aber in seiner Befragung da.
Wird gleich erfahren klingen.
Hat er irgendwie ja gesagt, er hat einen geliebten Menschen verloren. Und man, das muss man dem ja dann auch irgendwie glauben, oder? Es wird da wahrscheinlich nicht nur sagen. Und wie gesagt, wenn er sie umbringen hätte wollen, dann gibt es andere Wege, als sie auf den Glockner zu schleifen, oder? Und das mit der Ex-Freundin, wie gesagt, ich bin absolut,
ja,
ich kann mir das so gut...
Ja, dann lass sie nicht erfrieren, dann schubst du sie auch weh. Oder keine Ahnung.
Ja, oh Gott,
ja,
ganz hart
gleich
ausgedrückt. Ja, ja, aber ich finde halt, diese Bergsportszene, wie gesagt, es ist halt ein wahnsinnig männlich geprägte. Ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht, die man eigentlich auch... Das waren Übergriffigkeiten, das hätte man auch eigentlich...
Muss jetzt dazu sagen, nicht von mir.
Nicht von dir, natürlich. Ja. Aber das hätte man auch zum Teil zur Anzeige bringen können.
Ja. Also dass das siehst du in der Bergführerausbildung jedes Jahr, ich glaube es sind immer, was ist so 40 Teilnehmer, die es dann schaffen. 1 bis 2 Frauen maximal jedes Jahr, also das widerspiegelt ja eh schon das. Das ist auch das Ratio, glaube ich, bei den Alpinisten, die was Krasses machen. Was so bergaffine Menschen generell betrifft, glaube ich, so die Leute, die wandern, weit wandern gehen, ist das Verhältnis ganz anders, gefühlt eh schon so halb-halb. Und es ist schon sehr männerdominiert, was der Alpinismus betrifft.
Ja.
Aber ich glaube, es ist auch ähnlich in andere Bereiche. Bei Startup-Szene, wenn du sowas schaust, teilweise ja, oder was, das ist nicht Sport, das ist einfach wieder was anderes. Oder
die
Banker oder was auch immer,
ja.
Techies, genau. Das kostet schon auf viele andere Sachen ummünzen. Mhm. Politik.
Fakt
aber,
ist halt auch
Fakt
wieder mal, dass dieses patriarchal geprägte Verhalten,
ja, auch Männern schadet wieder mal.
Schadet, absolut.
Nicht nur Frauen,
und
also vor allem
diese
Frauen.
Da hat diese deutsche Influencerin wieder absolut recht.
Ja, aber trotzdem regt mich auf, wenn man sich einfach über was, das ist wie wenn ich jetzt bei einem Surfunfall gescheit bin, obwohl ich keine Ahnung von irgendwelchen Strömungen habe, wo die Welle, keine Ahnung, weißt du, da brauche ich nicht mitreden, weiß ich nichts drüber.
Ja.
Oder wenig.
Also was ist unser Fazit zu dem ganzen Thema?
Das Fazit, cool, dass du, Herr Richter, unseren Podcast hörst. Das ist mein Fazit Nummer 1. Fazit 2, ja, nach wie vor, so gut es geht, auf Bergtouren vorbereiten. Bei die, was jetzt Lawinen betrifft, hat man eh gemerkt, alle Tourengeher merkt man sehr, dass die sich vorbereiten. Das meiste ist jetzt ja passiert in Pistennähe. Leute einfach die mal ein bisschen neben der Piste einen Hang fahren, da sind die Lawinen losgegangen, weil die sich nicht informieren meistens. Die fahren halt aus, sehen ein paar Spuren, haben keine Ausrüstung dabei, weil sie ja da auf Skiurlaub sind, auf der Piste und nicht im Gelände. Und dann sehen sie, ah, ein paar Schwünge im Tiefschnee wird schon kein Problem sein. Da passiert es halt dann auch.
Das war leider auch ein bisschen unglücklich. Ich habe genau am Freitag oder Samstag, glaube ich, auch einen Vlog gepostet mit altem Footage. Wir waren am Freitag nämlich auch mit Lawinenausrüstung, sind aber nur auf der Piste geblieben. Und ich habe es dann aber gepostet und die Bilder haben aber so ausgeschaut, also die Bilder waren von Mitte Jänner.
Ja, da
wo
Lawinenstufe 1
genau,
war.
Genau, wo fast kein Schnee war, da war eher das Problem, dass halt einfach viel zu wenig Schnee und eher sogar
genau,
die Gefahr von Steinen waren jetzt, wo wir halt auch neben der Piste einfach so ein bisschen in Hänge reingefahren sind.
Das ist ja das Nächste, die Leute müssen sich deshalb informieren, wann war denn das? Ich kann nicht ein Video anschauen und glauben, ja, das sind die gleich, jetzigen Konditionen.
Genau, ich habe halt gleich Nachrichten gekriegt, dass wir eine Vorbildfunktion haben und so. Und genau, da habe ich dann auch noch gedacht, ja, ist jetzt vielleicht vom Timing her auch nicht gerade unbedingt glücklich gewesen, ja, dass ich das an dem Tag gepostet habe, wo einfach so viel, oder wo die Lawinenwarnstufe einfach so krass hoch war und
es
einfach so gefährlich
Wochenende, war. Weil an dem Wochenende, wo es so hoch war, bist du nur auf der Piste geblieben und ich bin ein paar Mal in den Wald gefahren, aber wir haben alles LVS-Zeug mitgehabt, also okay.
War auch nicht safe, aber war okay, ja. Okay.
Okay.
Ja. Bewegendes Thema auf jeden Fall. Und traurig, dass es, wie gesagt, dass es ein Menschenleben wirklich gekostet hat.
Ja. Und man sieht aber nach wie vor, die Sehnsucht Berge ist einfach vor allem auch bei Leuten, die nicht in die Berge wohnen, immer da. Wie viele Leute sind jetzt auch wegen die Berge nach Innsbruck gezogen? Immer mehr und mehr.
Ich muss da noch eine Beobachtung loswerden. Das ist mir schon bei meinen Studienkollegen aufgefallen, aber jetzt auch des Öfteren. Es gibt einfach so eben Menschen in unserem Umfeld, die einfach nach Tirol gezogen sind und einfach also diesen inneren Stress haben, so jeden Tag ausnützen zu müssen. Ja. Und ich kann, also für mich ist es Stress, weil ich immer denke so, boah Gott, chill mal. So,
du bist kannst, jetzt CEO of Chill.
Ja genau, ich bin jetzt CEO of Chill. Na, aber wirklich, und dann so kompetitiv, also da gibt es ein, zwei wirklich so, wo ich so das Gefühl habe, die müssen mir jetzt wie beweisen, dass sie besser sein wie ich, obwohl sie noch nicht so lange den Sport machen und nicht so lange da sein. Und dann immer wie so sich messen müssen, so was sie schon alles gemacht haben, wie viele Touren, wie viele Tage, ob sie das Freizeitticket da drinnen haben. Ja. Und ich muss dann immer fast ein bisschen grinsen, weil ich das irgendwie so,
chill mal,
dass ich so witzig finde. Also auch schon damals immer ein Studienkolleg, die ist immer wie auf den Berg vorgerannt, dass ich fast gekotzt habe. Und ich glaube, sie wollte mir einfach nur beweisen, wie gut sie ist, da bergauf zu rennen, und um mir das irgendwie einzupressen, dass sie besser ist als ich, obwohl sie nicht in den Bergen aufgewachsen ist. Also das ist so ganz, manchmal so ganz ein komischer Konkurrenzkampf dann da.
Ja, beobachte ich auch oft.
Oder?
Aber das habe ich schon lange abgehakt. Früher.
Ja, du nicht so.
Ja.
Die regt das dann manchmal auch auf.
Na, wenn man dann was zusammen... zusammen unternimmt, kann man ja wieder sagen, wo der Hammer hängt.
Boah, das ist gar keine toxisch-männliche Aussage. Doch. Oh Gott.
Ich nehme mich da ja nicht raus. Ich brauche oft für mich selber die Bestätigung wieder, dass ich es eh noch kann. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen ein menschliches Naturell, oder? Etwas, was ich früher oft und viel gemacht habe und gut gemacht habe, wenn ich es dann jetzt lange nicht mehr mache, weil man andere Prioritäten hat, ist trotzdem schön zu sehen, dass ich immer noch halbwegs gut Skifahren kann.
Echt? Ja. Also das wäre ja so, als müsste ich mir dann einmal im Sommer beweisen, dass ich noch was in der guten Service beim Beachvolleyball hinkriege, oder?
Ja, das ist auch gefreut. Hast du das nicht, das Bedürfnis?
Naja, ich habe absolut nicht das Bedürfnis, wenn sich die Situation ergibt. Und
aber du sitzt nach wie vor gut, oder? Du warst ja viel auf der Bank, hast du gesagt.
Boah, ja stimmt.
Also du sitzt nach wie vor wie ein Anser.
Aber Steff, ich habe in der ersten Bundesliga zumindest gespielt.
Das stimmt.
Trainiert. Boah, den hättest du sparen können.
Ja, so. Nein, ich wollte mir auch sagen, ich konnte mich da wahrscheinlich immer noch bessern. Vielleicht habe ich da auch manchmal so Ego-Züge.
Ah ja, glaubst echt? Na, bestimmt. Hast du. Fix.
Ja.
Deswegen sage ich ja, das ist wirklich diese Szene.
Umfeld.
Oder wir haben ja den ein oder anderen älteren Extremsportler.
Ihr kennt's wenigstens.
Kennengelernt. Wow, also wirklich so alles sehr aufgeklärt.
Ja, die alte Schule, die Generation über mir ist ja nochmal krasser.
Im Bergsport.
Brutal.
Holla die Waldfee, waren da Aussagen dabei, wo du nur gedacht hast, so, hat er nicht wirklich gesagt, hat er nicht gemacht,
hat er gemacht. Und jetzigen modernen Leute nicken das halt so weg, weil es sagt dem auch keiner mehr, dass das nicht okay ist.
Weil es halt wieder ein mächtiger weißer Mann ist, da wären wir wieder beim Punkt.
Genau.
Warum in vielen Bereichen dann jemand nicht eingesperrt wird, aber bei sowas dann halt alle sich draufsetzen und einen Präzedenzfall schaffen wollen. Ja,
ja, also es wird kein Präzedenzfall werden, es ist einfach ein trauriger Fall, wo zum Glück nicht mehr werdenden tragischen Fällen im relativ zahlen Bereich im Bergsport.
Hoffentlich.
Ja.
Ich habe noch eine Frage an die Themenwechsel, ganz was anderes. Und ausnahmsweise habe ich halt eine Frage, ich bin sehr stolz.
Ah ja, gut, ich habe keine.
Eigentlich sind es gleich zwei Fragen. Und zwar wollte ich die fragen, wann ist eigentlich das Momentum vorbei, den Nachbarn ein Einzugsgeschenk zu machen. So, ja. Wir sind jetzt seit über zwei Monaten in der Wohnung.
Es ist na, fast schon mal. Vorbei.
Doch, Mitte zwei Monate sind es jetzt.
Ja. Ja, es ist eigentlich fast schon vorbei, weil eine Nachbarin hat uns vorher eine schöne Willkommenskarte geschickt.
Nein, es war Weihnachtskarte. Eine
Weihnachtskarte, ja, also quasi schön, dass ihr da seid. Aber ich glaube, es geht noch.
Okay.
Man kann ja das nett schreiben so.
Weil so nach sechs Monaten, finde ich, ist jetzt dann irgendwie dann zu spät. Ja. Also ich habe mir dann gedacht, oder habe mich gefragt, ist es jetzt schon vorbei nach zwei Monaten oder kann man es noch machen?
Man kann es noch machen.
Weil irgendwie, es gibt so einen Punkt, wo man sich dann denkt, jetzt braucht man es auch nicht mehr machen.
Ja. Jetzt geht's noch. Ich glaube, ein halbes Jahr ist okay.
Führt mich zu meiner zweiten Frage. Denkst du eigentlich, dass ich dafür verantwortlich bin und ich mich darum kümmern sollte? Weil du halt auch wieder gesagt hast, jetzt müssen wir mal wieder.
Ja, bei sowas, das ist was, da hast du bessere Ideen, deshalb frage ich dich. Aber wenn du sagst,
so eine faule Ausrede.
Nein, ist nicht.
Doch,
hä? Du lässt ja mir einen Müll runterbringen, dann sagst du, ja, du kannst es besser.
Nein, sag ich nicht, ich kann genauso den Müll wegschmeißen.
Warum machst du dann nicht?
Weil ich keine Lust drauf habe.
Ach so, ja.
Ja. Und okay. So ist es bei dir auch, du hast keine Lust, darüber nachzudenken, was du unseren Nachbarn zum Einzug schenken würdest.
Ich dachte vielleicht eben eine Flasche Wein, aber vielleicht ist es voll das dumme Geschenk. Wenn du sagst, schreib doch einfach eine Karte, dann mache ich das, dann nehme ich es gerne in die Hand. Aber ich darf dich doch um deine Meinung fragen, oder?
Ja, du darfst mir meine Meinung fragen, aber wir sollten uns mal drum kümmern.
Ich frage, hast du eine Idee, was machen wir?
Ja, ich habe gesagt, ich weiß es leider nicht.
Was mache ich?
Ja, ich weiß es leider nicht da.
Okay,
also
passt.
Falls ihr Ideen habt, was man Nachbarn zum Einzug, also es ist jetzt nicht... Es ist überschaubar. Ich glaube, es sind vier. Oropucks.
Sorry, wir haben fünfjährige Kinder. Hier sind Oropucks.
Und die haben einen Fersengang.
Auf gute Nachbarschaft.
Ja. Das war aber lustig.
Das war lustig, ja.
Das war echt lustig.
Passt.
Eine Karte mit Oropucks.
Genau.
Dran geheftet. Und irgendwie, ich würde schon noch irgendwas Süßes oder keine Ahnung, eine Schokolade oder so. Ein Wein finde ich auch so aufdringlich, weil
lustig.
Trinkt nicht jeder Alkohol.
Das ist lustig. Oropucks sind billig und lustig. Das ist gut.
Nett.
Ja. Ah, siehst du das? Gut, dass wir drüber reden,
ein
Sarah.
Ein Foto von uns oder ist das schon wieder too much?
Ja, ist too much. Ist too much.
Das heißt, du nimmst das in die Hand?
Ja.
Ich muss nur unterschreiben?
Ja.
Okay, cool. Ihr seid Zeuge.
Ja. Passt. Was für eine lange Folge. Habt ihr jetzt gewotet? Weil sonst bitte jetzt nochmal Pause drucken.
Also
und
wirklich,
wir hören jetzt auf. Hast du noch was? Du schaust so aus, als wärst du immer noch nicht fertig.
Also wirklich, wer noch nicht gewotet hat, jetzt, wir sehen euch, jetzt stoppen und jetzt nochmal voten, bitte. Und vielleicht gibt es ja nächste Woche dann schon ein neues Podcast-Cover.
Yeah.
Hoffentlich. Ich weiß noch nicht genau, wie es ausschauen soll.
Ja, nicht genau.
Die Badewanne wird im Fokus stehen.
Genau.
Mehr wissen wir noch nicht.
Juhu.
Habt eine schöne Woche. Achso, und ihr dürft uns auch bewerten und Nachrichten schreiben und Sprachnachrichten senden.
Bitte. Und bitte sagen, wenn wir irgendwann Blödsinn reden.
Ja, nehmt gerne Bezug.
Genau.
Und
kann bei mir schon passieren.
Ich mache noch ASMR. Jetzt bitte voten für uns auf Ö3. Der Link ist in den Shownotes.
Ich hoffe, das hört man. Ciao.
Ciao.